Einen wunderschönen guten Abend, hätte ich fast gesagt. Morgen natürlich. Guten Morgen, Christine. Ich bin der Manu. Hat niemand gemerkt. Kann man sich ja fast denken hier bei Borderlands, dass wir uns lieber abends gemütlich zusammensetzen bei einem leckeren Obstjoghurt. Heute ohne Alkohol.
Obstjoghurt, jetzt bin ich neidisch.
Ja. Ihr hört immer noch Insert Moin. Ich habe die Anmoderation völlig versemmelt. Ich bin der Manu und du bist die herzerwärmende Christine. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe gerade ganz kurz gedacht, du wirst es nicht mehr, wer ich bin. Hast du so angehalten und wusstest nicht genau.
Wie könnte ich das vergessen? Nachdem wir jetzt schon so viel Zeit miteinander verbracht haben, um gemeinsam über Borderlands zu sprechen. Das ist wieder mal, ihr habt es euch wahrscheinlich schon fast gedacht beim Runterladen der Folge, ein Spoiler-Podcast. Wir reden heute über die vierte Episode von From the Borderlands. Tales from Borderlands, glaube ich nur, gell?
Ja. Nee, Tales from the Borderlands. Hast du doch was getrunken, Manu?
Ich glaube, der Joghurt gärt. Ich wundere mich auch gerade, was hier los ist. Vielleicht verwirrst auch du mich, Christine. Auf jeden Fall, ladet euch die erste Folge runter, ladet euch die erste Folge des Spiels runter, fangt an zu spielen. Es ist nämlich immer noch großartig und es wird und wird nicht schlechter. Ganz im Gegenteil, wir nähern uns dem Ende der ersten Season und wir reden heute über Episode 4. Und hol doch mal die Hörer ab. Es gibt viele, die ja das Spiel gar nicht mitspielen, sondern uns nur zuhören. Hol doch mal die Hörer ab, wo wir stehen geblieben sind bei Episode 3.
Ja, also vielleicht mal ganz kurz so eine kleine Zusammenfassung. Also wir haben immer noch unsere geliebten Charaktere Reese und Fiona, mit denen wir quasi im Borderlands-Universum unterwegs sind. Die Geschichte wird also immer noch aus den beiden Perspektiven von ihm und von ihr erzählt. Die beiden sind halt auch mit ihren Freunden unterwegs. Wir haben den Vaughn dabei, wir haben die Sasha dabei und noch ein paar andere Charaktere, die ganz klasse sind. Und jetzt triffst du mich quasi aus dem falschen Fuß, weil ich gar nicht mehr weiß, wie Episode 3 aufhört. Ich musste aber auch witzigerweise bei Episode 4, als du mir gesagt hast, hey, wir podcasten heute, auch eine Weile überlegen, weil irgendwie habe ich so, als ich die Episode gespielt habe, ist so relativ viel so an mir vorbeigegangen. Und erst jetzt im Nachhinein, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, über die einzelnen Momente und das, was mich halt so daran begeistert hat, ist es eigentlich erst wieder so zurück in mein Gedächtnis gekommen, wo ich wusste, das war ja doch ganz schön geil eigentlich. Von daher erwischte mich auf dem falschen Fuß. Vielleicht weißt du ja noch, wie Episode 3 aufhörte.
Ja, natürlich mit der großen, oh, wie heißt sie denn, Valerie?
Ja, genau.
Ja. Also dieser Shootout quasi, wo Athena gekidnappt wird von den zwei Goons, wie es im Spiel so schön heißt. Also die zwei Vault Hunter nehmen die Vault Hunterin quasi mit. Und da geht's dann auch direkt weiter. Wir werden quasi mit vorgesetzter Pistole dazu gezwungen, für Valerie zu arbeiten.
Ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Ich hatte irgendwie gerade noch Kopf, das wäre Episode 2 gewesen, aber du hast tatsächlich recht. Ich finde ja schon wieder den Titel der neuen Episode dann ganz klasse, weil der einerseits sehr gut beschreibt, was in Episode 4 zu erwarten ist, wo wir bestimmt auch gleich noch sehr, sehr stark drauf eingehen werden. Andererseits aber auch eben so sehr schön abholt, was in der Vergangenheit passiert ist mit den Charakteren. Die Episode heißt nämlich Escape Plan Bravo. Und Plan Bravo ist ja im Grunde nicht Plan Alpha, also nicht Plan A, sondern Plan B, was sehr schön finde ich, eine Anspielung auf die Fuck-Ups der ganzen Charaktere ist, auf alles, was sie in der Vergangenheit halt eben gemacht haben, in den ersten drei Episoden gemacht haben, weil es eigentlich so gleich direkt dem Spieler eigentlich sagt, so hey, das ist ein Haufen von Charakteren, die brauchen eigentlich sofort Plan B.
Absolut, ja. Also die Titel sind sowieso immer sehr gut von den Episoden. Aber wie du schon gesagt hast, meistens erst so, dass man sie nach der Episode so richtig versteht, gell?
Ja, auf jeden Fall. Also habe ich jetzt auch am Anfang gar nicht gewusst, warum es jetzt so genannt ist. Letztendlich hat man dann, wenn man die Episode spielt, das sehr schnell gemerkt, weil die ganze Episode sehr stark in Richtung Heist-Movie geht. Also man hat so ein bisschen so ein Raubüberfall-Ding im Weltraum. Es erinnerte mich so teilweise ein bisschen an Ocean's 11, Mission Impossible, so die Richtung. Und das passte dann halt auch einfach vom Titel wieder sehr, sehr gut.
Ja. So, also, wenn ich jetzt so zusammenfassen müsste, um was es bei der Episode geht, es ist eigentlich eine Heist-Komödie.
Ja, genau.
Würde ich es mal so zusammenfassen. Valerie, heißt die jetzt Valerie? Ich glaube schon, gell?
Ja, die heißt Valerie, genau.
Die hat es ja alles spitz bekommen, was wir da vorhaben. Und zwingt uns jetzt quasi mit vorgesetzter Pistole, indem sie nämlich die, wie heißt sie? Fiona? Nee, nicht Fiona, sondern die andere.
Sascha.
Sascha, danke. Indem sie Sascha quasi ein Messer in den Arm rammt und uns dazu zwingt, zu kooperieren. Also zumindest war das bei mir so, nachdem ich sie auch noch versucht habe, so ein bisschen zu foppen und gesagt habe, ich will auch was von dem Geld abhaben.
Ja, das habe ich auch gemacht.
Und Sascha nur so, was? Das heißt, uns bleibt nichts anderes übrig. Und die Idee ist folgende, dass wir dieses letzte Stück für unseren wunderbar lustigen kleinen Roboter noch benötigen, um quasi diesen Vault Key dann schlussendlich zu finden.
Ja, genau. Und dann stellen sie auch relativ schnell Gorgies, fest, das Ganze ist auf Hyperion, also nicht eben auf Pandora. Das heißt, sie müssen halt den kompletten Planeten wechseln, um dahin zu kommen. Also den Planeten, wo sie in Episode 1 gestartet sind, wo Reese gestartet ist. Und da geht's halt jetzt eben gemeinsam hin. Also das heißt, die ganze Episode ist in die Richtung aufgebaut, dass sie da hinkommen müssen erstmal irgendwie und dass sie dann dort natürlich auch eben so effektiv wie möglich finden.
Und Hyperion, nochmal dran zu erinnern, es ist ja quasi der die Raumbasis, also die Firmenbasis, auf der wir gestartet sind. Und da sind wir jetzt natürlich gesuchte Verräter. Also zumindest eben Reese und sein bester Kumpel. Und das ist nämlich ein Problem und deswegen auch Heist-Movie, weil wir quasi versuchen müssen, dort wieder einzubrechen, um dort dann im Büro von, auch noch ausgerechnet im Büro, was halt mega gut bewacht ist, von Handsome Jack dieses besagte Stück zu stehlen. Und was so an diese Heist-Komödie erinnert, dass sie dann eben halt auch diesen Plan versuchen zu visualisieren, in dieser typischen Montage-Machart. Also wir sehen dann quasi, wie sie reden und wie sie überlegen, was sie tun müssten, um dieses Stück zu klauen. Und da punktet dieses Spiel wieder wahnsinnig gut, weil einfach diese Was-wäre-wenn-Erzählform, die funktioniert in dieser Atmosphäre einfach super gut, weil da funktioniert erstmal alles nach Plan.
Ja, die ist wieder so wunderschön over the top, wie eigentlich die letzten drei Folgen eben auch war, weil die Charaktere ja für sich selber immer erstmal davon ausgehen und vor allen Dingen Reese erstmal selber für sich davon ausgeht, es klappt ja alles, weil ich bin ja der Geilste und das muss ja einfach gut werden. Und ich fand diesen Zusammencut, also dieses Flash-Forward-Ding halt auch sehr schön, passte für mich auch so sehr stark in die Richtung dieser sehr gut gemachten Intros, die jede einzelne Episode hat.
Das die diesmal sau spät kam, ne?
Die diesmal sau spät kam und auch anders war, fand ich. Also ich fand dies wieder sehr, sehr gut, die Intro-Sequenz. Aber diese Musik war so ultra cheesy, die so richtig auf so ein Heist-Movie halt auch gepasst hat.
Das war gar nicht Heist-Movie. Also diese Heist-Geschichten, die waren alle so Anspielungen an Ocean's 11 und auch so ein bisschen Reservoir Dogs und Casino und solche Geschichten. Diese Szene von der Intro-Sequenz, die hat sich ganz stark orientiert so an so Filmen wie Armageddon oder so. Weißt du, wie diese Raumfahrer dann, die Menschheit retten, mit so einer ganz schlechten Rockmusik dann in den Weltraum düsen. Weil, das ist gleich der Übergang, du hast ja gesagt, wir sind auf Pandora und es ist nicht nur ein Problem, in die Hyperion reinzukommen, sondern wir müssen da ja auch irgendwie hinfliegen. Und keiner von den Kollegen hat irgendwie ein Raumschiff rumfahren. Also, wer kommt wieder ins Spiel, um uns ein Raumschiff zu bauen?
Ja, der Scooter. Und beim Scooter trifft man auch auf die Janie Springs, die man aus Borderlands Pre-Sequel kennt, die Mechanikerin, die mit Athena zusammen ist, wo es ja auch in den Episoden davor schon Sequenzen gab, wo wir so ein bisschen entscheiden konnten, ob wir wie wir Athena quasi beraten, was sie machen soll, ob sie mit uns kämpfen soll oder eben nicht. Und da kam man jetzt natürlich in diese blöde Situation, dass man jetzt Janie gegenüber so ein bisschen rechtfertigen muss. Ist man jetzt selber schuld daran? Oder also ist Athena jetzt eine Heldin? Hat sie es vermasselt? Hat sie gelogen? Das fand ich eigentlich ganz schön, dass das noch so ein bisschen aufgelöst wurde.
Ja, total. Ich habe da auch ganz empathisch gehandelt, du wahrscheinlich auch, oder?
Ja,
ich habe als Fiona ihr dann eben mitgeteilt, dass Athena sie liebt und so weiter. Und das war ein sehr erwärmender Moment auf jeden Fall, weil sie ja schon sehr abweisend uns gegenüber ist. Die Rakete baut sie aber wahrscheinlich so oder so, egal was man da sagt. Zusammen mit Scooter entwickeln sie dann quasi so ein ganz gefährliches Gerät, was mit eigentlich nur aus riesigen Düsen besteht. da hüpft die Zeit auch ein bisschen schnell nach vorne. Also ich weiß nicht, wie schnell die da eine Rakete gebaut hat, aber man hat das Gefühl, innerhalb von einer Stunde steht dieses Ding. Tut dem Spiel aber auch keinen Abbruch. Und was mich sehr gefreut hat, dass sie dann Scooter dazu einladen, quasi der Bordmechaniker zu werden. Also der Scotty der eigenen Enterprise.
Ich muss ja auch sagen, dass diese ganze Sequenz, dass du dann Scooter mitnehmen kannst und was dann eben noch passiert, war für mich auch so dieser Grund, warum ich sagen muss, dass es eine der besten Episoden bisher war, weil es war tatsächlich meiner Meinung nach schon die emotionalste der Folgen, weil von den Sachen, die passieren. Bisher hatte man eine Serie, die halt sehr witzig war, die sehr cool war, sehr, sehr weird auch irgendwie auf ihre eigene Art und Weise. Aber diese emotionalen großen Momente, die du sonst halt in anderen Spielen von Telltale hattest, kamen noch nicht so stark vor. Ja. Es war halt einfach
dazu
mehr so.
War das immer zu ulkig alles?
Es war der coole Bruder eigentlich oder die coole Schwester von The Walking Dead. Und jetzt kommt halt mit Episode 4 aber auch eben sowas dazu, wo du halt wirklich solche emotionalen Momente hast, wo du vor Entscheidungen stehst, beziehungsweise vor Momenten, die unvermeidbar sind, die wirklich dich mitreißen und traurig sind. Und das hat mich überrascht, das hätte ich echt nicht erwartet, weil es kam dann so aus dem Nirgendwo. Du hast irgendwie noch so drauf gewartet und gedacht, komm schon, es ist Tales from the Borderlands, jetzt gleich kommt der Witz. Ja. Und der kam einfach nicht. Und das fand ich da Respekt auf jeden Fall, dass sie das durchgezogen haben.
Genau, also da können wir direkt vorgreifen. Mit Scooter ist man dann eben da im Weltraum, dann gibt's Probleme technischer Natur, man muss irgendwie den Motor reparieren und dann passiert auch diese Szene aus dem Teaser-Bild oder aus diesen Screenshots, die eben veröffentlicht wurden, wo man sieht, wie Fiona und Scooter im Weltraum mit so, ja, so außen am Raumschiff halt rumklettern, dieses typische Science-Fiction-Trope, dass man außerhalb vom Raumschiff irgendwas reparieren muss. Und das Unvermeidbare passiert, dass Scooter sich in der in irgendeiner Schleuse, die zur Abtrennung der Raketenbasis, die irgendwie fast, also nee, nicht der Antriebsdüse, die am Explodieren sind, die müssen abgetrennt werden. Und er klemmt sich dort fest, unwiderruflich, und man hat ja auch keine andere Wahl. Also man kann nicht irgendwie was machen, um ihn zu retten. Und er muss sich dann sozusagen für die Mannschaft opfern. Und das ist dann klar, je nachdem, wie, was für eine Bindung man jetzt zu Scooter aufgebaut hat, aber der Charakter ist halt einfach so, so liebenswert angelegt, dass es, glaube ich, niemanden kalt gelassen hat, ihn da jetzt auf dieser Rakete abzuwerfen.
Ja, das war wirklich ein traumatischer Moment eigentlich. Vor allen Dingen, wenn du da gar nicht mit rechnest, weil du denkst, da kommt jetzt gleich der Witz um die Ecke. Ja. Oder er fliegt jetzt doch wieder zurück. Und das passierte halt nicht. Das fand ich wirklich sehr gut. Das war für mich einer der zwei Gründe, warum die Episode bis jetzt einer der besten war.
Ja, absolut. Hast du ihn geküsst?
Ja.
Man kann ihn ja sagen, umarmen so zum Abschied, weil er ist ja heimlich verliebt in Fiona und ihm rutscht es dann ja auch noch so raus. Kurz vor dieser Szene, und ich habe ihn dann quasi noch geküsst, aber sie küsst ihn dann auch nur vorsichtig auf die Wange. Aber es war ein sehr, sehr schöner Moment, weil es war so ehrlich irgendwie. Also das, was du gerade gesagt hast, so, man traut es dem Spiel gar nicht zu, dass es dann so eine ehrliche, schöne, menschliche Situation dort entsteht, ohne dass sich jemand drüber lustig macht. Ja.
Ich fand, das wäre jetzt aber auch zu harsch gewesen, das irgendwie nicht zu tun. So. Also ich hatte so ein bisschen gedacht, dass sie jetzt den Helm auflässt, diesen Weltraumhelm, weil sie hat ja, eigentlich kriegt sie ja im Weltraum auch keine Luft, und dass sie einfach nur so mit den beiden Helmen irgendwie aneinander klatschen, ja, aber dass sie das dann doch noch eben irgendwie gemacht hat und ihn auf die Wange geküsst hat. Alles andere wäre echt zu brutal gewesen. Das war schon echt traurig genug. Diesen letzten Moment kann man ihm durchaus noch gönnen. Wobei ich mich gewundert habe, dass letztendlich im Endscreen, wo ja auch deine Entscheidungen festgehalten werden, eben nicht die Entscheidung war, hast du ihn jetzt umarmt oder geküsst, sondern die Entscheidung, welches Banner hast du letztendlich in den Weltraum gesandt. Denn Scooter trägt auf der ganzen Reise so eine Art Banner mit sich rum, dass man irgendwie...
Also Banner, du meinst jetzt ein Werbesatellit.
Ja, oder Werbesatellit, genau. Ich wusste nicht genau, was es ist, aber so ein Werbesatellit, den er in den Weltraum irgendwie entlassen kann, wo eigentlich Werbung für seine Werkstatt natürlich drauf ist. Da gibt's dann auch vorher noch so eine kleine Debatte irgendwie, ob das jetzt wirklich klug ist oder nicht, ob dann Hyperion nicht irgendwie aufmerksam wird und merkt, dass die Truppe auf dem Weg zu Helios ist. aber dass man das dann irgendwie doch noch eben raussenden kann oder nicht und auch was man dann da drauf schreibt und so, dass das dann letztendlich das war, was in der Entscheidung festgehalten wurde, ob denn jetzt Guter ein toller Freund war oder für was auch immer man sich entscheidet, da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Das habe ich nicht als so wichtig erachtet, auch wenn
es war ein schöner Moment quasi, ihm nochmal so die letzte Ehre zu erweisen und ja, klar, ob du ihn jetzt umarmst oder küsst, war jetzt ja auch nicht so ein Riesenunterschied.
Das stimmt, ja. Weg war er trotzdem.
Was war der zweite Highlight für dich, weil du gesagt hast, das war eins der Highlights der Episode?
Also ich fand es, da vielleicht erstmal einleitend sagend, ich fand es sehr gut, dass die ganze Episode die Geschichte weitergebracht hat. Also das heißt, auch wenn der Humor drin war, war der Fokus erstmal mehr darauf, lass uns die Geschichte weitererzählen und wirklich auch relevante Plotpoints eben bringen, um dann auch eben auf eine finale Episode hinzuleiten.
Das hat man total gemerkt in dieser Episode. Es ist richtig schnell vorangeschritten, was so passiert ist, ja.
Absolut. Und damit einhergehend muss ich sagen, der Fokus war für mich die ganze Episode eben genau deswegen sehr viel stärker auf Geschichte, auf Dialog und weniger auf Action. Aber ich fand, dass genau in dem Setting das so unglaublich geil damit gebrochen hat, als es dann doch diese eine Actionsequenz gab. Diese eine Actionsequenz, die halt eine völlige Antithese ist zu den blutigen Kämpfen aus vorigen Episoden oder auch aus anderen Telltale.
Aus dem Hauptspiel vor allem, ja.
Ja, vielleicht um da einfach mal mehr ins Detail zu gehen. Ich traue mich immer nicht so richtig zu spoilern, aber wir sind ja ein Spoiler-Cast.
Wir können ja noch mal einleiten. Also die befinden sich dann auf der Station und haben verschiedene Aufgaben. Können wir ja schnell zusammenfassen. Reese versucht getarnt als Vasquez in seinem Büro quasi den der Valerie und der Sascha die Türen zu öffnen, damit sie in den Museumsbereich kommen. Die versuchen wiederum als Museumswärterinnen sozusagen innerhalb dieser Ausstellung, also Handsome Jacks Büro ist sozusagen zu einem Museum umfunktioniert worden, dort dann dieses besagte Teil zu finden. Und dann geht's halt immer so ein bisschen hin und her. Er hat dann Probleme mit der Vanessa, heißt die, glaube ich, gell? Die uns früher immer geholfen hat.
Yvette,
genau. Mit der haben wir dann ziemlich zu kämpfen, weil wir rausfinden, dass die uns quasi verraten hat, weil alle auf Hyperion sind ja irgendwie korrupte Säue.
Ja, die
und es
dumme
geht
Kuh,
immer nur um die Karriere und von Freundschaft war da nie die Rede. Sie hat sich halt versucht, damit zu profilieren. Und als dann Vasquez weg war sozusagen, hat sie sich ja auch wieder versucht, seinen Job zu schnappen. Fand ich eine sehr schöne Situationen, die da mit ihr entstanden sind, weil man eben als Reese einerseits sich nicht anmerken lassen durfte, dass man jetzt sauer auf Yvette ist, aber gleichzeitig eben so ihr alter Boss in der Maskierung ist. Das fand ich irgendwie ganz schönes Zwischenspiel, weil man da so richtig das Arschloch raushängen konnte.
Ja,
also
auf
die
jeden
Möglichkeit,
Fall.
Mal Vasquez zu spielen, war irgendwie auch total interessant.
Ich habe das auch total genossen, ja. Dass die Episode so Reese-zentrisch war, weil Reese ist für mich absolut die größte Stärke an Tales from the Borderlands vom Charakter her. Und ihn da wirklich in die ganze Episode so stark im Fokus zu haben, fand ich total klasse. Er, vielleicht auch einfach nochmal dazu zu sagen, ist also quasi wirklich in die Rolle von Vasquez geschlüpft. Also, es gibt in der Vorlage Borderlands gibt's ja diese Automaten, wo man sich halt eben auch vom Aussehen verändern kann. Das heißt, er benutzt diesen Automaten und verändert sich in das Aussehen von Vasquez, einfach um halt auf Hyperion, auf Helios in Hyperion einbrechen zu können. Das ist so ein bisschen zu dem Hintergrund.
Das müssen wir noch ganz kurz erwähnen. Eins der absoluten Highlights aus allen Telltale-Spielen. Ich habe ja schon gedacht, dass Telltale einen Schritt zu weit gegangen ist, als man in Episode 1, 2 oder so, 2 war das, glaube ich, mit diesem Löffel dieses Auge von diesem Wissenschaftler rausgepflückt hat. Weißt du noch?
Ja, ich weiß genau, auf was du zu sprechen
und
kommen wolltest. Das wollte ich mir noch verwarnt.
Da habe ich schon gedacht, alter Schwede, hätte ich euch nie zugetraut, dass ihr sowas macht. Aber diese Episode, da haben sie es halt nochmal auf die Spitze getrieben. Ich habe mich gleichzeitig geekelt und habe applaudiert und musste grinsen und lachen und musste mich aber trotzdem fast übergeben. So gut war diese Episode an der Szene, als man merkt, wir reisen ja dann wieder quasi an diese Stelle, wo Vasquez gestorben ist und versuchen dann eben sein Gesicht zu holen, damit wir eben diese, weiß nicht, brauchen die Automaten irgendwie die ein Stück
ja, die
DNA
das,
oder irgendwas?
Ja, die müssen das einscannen, damit sie quasi dich in diesen, dich halt in die Person verwandeln können.
Das hab
ich und wir brauchen,
irgendwie vergessen,
wie das genau weil war. Halt, also erst liegt die Leiche von Vasquez halt einfach da, aber dann geht er irgendwie in, ich glaube, der explodiert oder so und die Teile fliegen rum. Ich weiß nee,
das
nicht.
Das kommt erst später.
Nee, genau. Erst finden sie ihn, sie drehen ihn um und sein Gesicht fehlt. Und dann merken sie halt, dass sie sein Gesicht halt erstmal wieder finden müssen, weil sie sich eben sonst nicht in Vasquez verwandeln können.
Genau, weil die Psychos haben, wie hat das genannt, eine Face-Pizza?
Skin-Pizza. Skin-Pizza, das ist so gut gewesen.
Die haben sich quasi von Opfern die Gesichtszüge wirklich abgezogen und auf diese Psychomasken draufgeklebt. Warum auch immer? Hat das irgendeinen Bezug zum Hauptspiel oder haben die
überhaupt
sich das mal ausgedacht?
Überhaupt nicht. Also das war einfach nur total...
War einfach nur weird.
Weird und genial, weil ich habe auch so gelacht und was halt das einfach zusätzlich noch so eine Komik gegeben hat, war, dass Reese ja auch die ganze Zeit selber total angewidert ist. Mhm. Der macht ja die ganze Zeit so Kotzgeräusche und lässt immer wieder die Zunge raushängen, weil er so das so ekelig findet und das ist so herrlich.
Und das ist ja auch so eklig, wenn du dir vorstellst, da liegt so ein besoffener Psycho rum und du versuchst dann dieses Stück Haut, blutverschmiert mit diesen ganzen Adern und so drunter von dieser Maske abzuziehen und die klebt aber so richtig, weil das Blut dann getrocknet ist. Allein diese Vorstellung. Und wie er das dann so abzieht. Und das haben die dann auch so richtig schön untermalt, das Geräusch.
Ja, das war ja auch so eine richtige Quicktime-Sequenz, wo du dann halt auch ganz langsam ziehen musstest und so, damit du es nochmal so richtig genießen darfst.
Und um es dir so richtig reinzudrücken, klemmt dann das letzte Stück, hängt dann fest an der Maske und du musst halt richtig ziehen und das war so ekelhaft, aber so toll. Auf so eine perverse Art und Weise. Ich habe das total gefeiert.
Ich fand's auch absolut genial und auch einfach klasse, wie sich das halt auch durch den Rest der Episode noch so ein bisschen gezogen hat. Also gar nicht mal die Skin-Pizza an sich, aber dass halt Reese die ganze Zeit angewidert war und dass es ihm immer schlecht war und dass er eigentlich kotzen wollte, ging ja die ganze Zeit weiter. Es ging ja auch in der Rakete weiter, wo er dann auch wirklich noch sein den ehemaligen Freund von der Sascha sogar noch vollkotzt.
Also ist so gut.
Herrlich, ja. Absolut herrlich. Also okay, wie gesagt, um da nochmal eben den Kreis zu schließen,
also diese drei ganze Highlights.
Reese-Zentrik war für mich absolut, absolut großartig in dieser Folge. Und das war eben auf jeden Fall ein Grund. Und der zweite, da kommen wir dann bestimmt jetzt gleich nochmal auf diese Action-Sequenz, die ich eben genannt habe. Ja, also um den Kreis, wie gesagt, nochmal zu schließen. Also wir sind jetzt in Vasquez, wir sind Vasquez selbst, also wir sehen aus wie er. Wir können aber unsere Stimme ständig umstellen zwischen Reese und Vasquez und sind halt eben auf Helios, auf Hyperion und dort unterwegs, um, ich glaube, er wollte irgendwie bestimmt in die Kameras reinhacken und den beiden Mädels da irgendwie auch Zugang verschaffen. Irgendwie erinnere ich mich nicht mehr ganz genau an den Plot an der Stelle. Auf jeden Fall ist er halt auf Helios und es gibt halt diverse Sequenzen dort, die absolut komisch sind. Und mein absolutes Highlight war eben genau das, was ich eben gesagt habe, diese Antithese zu diesen blutigen Kämpfen. Denn wir haben eine Actionsequenz, wo Reese als Vasquez einfach mitten in Hyperion irgendwie in so einem Hof steht und dann auch anfängt, sich gegenseitig mit irgendwelchen Buchhaltern und irgendwelchen absoluten Anzugträgern da, die da irgendwie in der Gegend rumlaufen, zu beschießen. Aber sie beschießen sich eben nicht mit echten Waffen, sondern sie beschießen sich mit imaginären Waffen. Das heißt, sie ziehen halt, wie man das halt als Kinder irgendwie auch macht, halt die beiden Finger, den Zeigefinger und den Daumen und tun so, als hätten sie halt eine Waffe in der Hand und beschießen sich damit die ganze Zeit und weichen sich auch aus, als würde irgendwie echt was passieren. Ja. Das ist so großartig, weil es dann
und
halt
tun halt so, als wären sie getroffen und fallen dann hin und auf die Knie und so. Und man muss das so nochmal ausholen, wenn man es nicht gesehen hat. Es ist quasi in diesem Hyperion, in dieser Hyperion-Bürowelt ist es irgendwie ein Running Gag.
Ja, genau.
Also als sie da frisch ankommen, macht einer so piu, piu, und dann einer tut so, als fällt er um. Also es wird so versucht, so ein bisschen zu etablieren. So richtig erklärt wird es eigentlich nicht, warum die dieses Spiel haben. Aber wer schon mal in einem Großraumbüro gearbeitet hat, der kennt solche. Ja, da entwickeln sich halt so Running Gags und besondere Dinge. Und,
ja, da passt es halt total gut.
Das passt
gut.
Total rein zu diesen Buchhaltern, dass die das quasi so als Spiel für die Mittagspause irgendwie etabliert haben. Und das ist so wunderbar. Es ist halt wirklich ein riesen, ja, ein Mass-Shooting-Scene eigentlich so, gell?
Ja, und
wie auch so aus einem Tarantino-Film oder so.
Ja, absolut. Und es passt halt auch einfach so geil, weil es halt wirklich einfach mit allem bricht irgendwie. Es ist ähnlich, wie wir eben über die Skin-Pizza-Szene geredet haben. Es ist halt auch einfach so total random zwischendrin irgendwie. Und macht halt auch einfach eigentlich überhaupt keinen richtigen Sinn, weil sie sind ja eigentlich alle irgendwie sauer auf Vasquez. Der ist ja irgendwie abgehauen und nicht wiedergekommen und hat Geld gestohlen. Und da sagen ja sogar einige dieser Buchhalter sogar noch zu ihm, ey, du du kannst ja nicht irgendwie hier die Kohle einfach klauen, so, wir sind dafür verantwortlich. Und sind halt wirklich richtig sauer auf ihn, aber statt halt wirklich dann irgendwas zu machen, fangen sie halt eben genau mit diesem imaginären Shooting an. Und da gibt's halt wirklich Szenen, wie er sich halt auch im Kreis dreht und irgendwie mit Waffen halt die ganze Zeit um sich schießt und halt wirklich einfach alles zerlegt in diesem Innenhof. Und dann auch so geil, wie du einfach oben aus der Vogelperspektive siehst, wie halt wirklich im Innenhof alle einfach auf dem Boden liegen. Und dann ist halt so kurz Stille.
Und er geht vorbei. Dann raus aus dem Raum und dann...
Und alle stehen auf.
Und putzen sich so ein bisschen den Staub von der Hose ab und so. Ja, genau.
Es ist einfach nur herrlich so gewesen. Also diese random Szenen in Tales from the Borderlands sind halt einfach immer echt so mit das Highlight, muss ich sagen.
Es ist großartig. Also es ist die beste Shootout-Szene aller Ballerspiele des ganzen Jahres, auf jeden Fall.
Absolut, absolut.
Wenn es dafür einen Preis gibt, ich nominiere Borderlands Episode 4 dafür. Herrlich. Also richtig, richtig gut. Und großes Kompliment eben auch an Telltale, dass sie halt Zeit haben für so einen Blödsinn. Weißt du, ich meine? Also, dass sie sich jetzt nicht einfach so nur auf die Story konzentrieren und versuchen da irgendwie, sondern was das für eine Arbeit gewesen sein muss, diese Szene zu produzieren, und so eine Idee für so ein Konzept dann auch bei deinen Vorgesetzten irgendwie durchzubringen. Da habe ich ja den größten Respekt davor.
Aber genau das macht, finde ich, Tales from the Borderlands so besonders, weil es halt einfach, es scheißt halt einfach so ein bisschen da drauf und es macht halt einfach so viele Dinge, die halt so unglaublich weird sind und die es halt in keinem Spiel so richtig großartig, so gibt. Deswegen bin ich halt auch absoluter Fan
außer bei South Park dieser vielleicht Reihe. Noch,
ja. Außer bei South Park vielleicht, das stimmt.
So, von der Story, das passiert nämlich immer noch wahnsinnig viel. Die Fiona dringt dann getarnt als Reiseführerin, hätte ich fast gesagt, als Museumsgruppenleiterin. Sie klaut sich dann so einen Pass. Auch eine sehr, sehr schöne Szene immer mit dem Gorty. Der ist ja echt wirklich knuddelig süß in diesem Spiel und verplappert sich immer so ein bisschen und gefährdet eigentlich immer die Gesamtsituation. Aber irgendwie klappt es dann doch wieder. Wir schaffen es dann irgendwie, uns so einen Pass zu klauen und dann in das Büro vorzudringen. Da ist dann noch so eine Reisegruppe, mit der, ja, die führt man dann quasi noch so durchs Museum, hat aber eigentlich gar keine Ahnung von diesen Ausstellungsstücken, weil Fiona als Pandora-Bewohnerin natürlich überhaupt gar keine Ahnung hat von Hyperions Geschichte und schon gar nicht, was Jack irgendwie gemacht hat. Und dann kann man auch so richtigen Blödsinn erzählen. Also ich habe das Gefühl, das ist gerade für dich so als Borderlands-Fan, war das, glaube ich, besonders lustig, diese Sequenz, gell?
Auf jeden Fall, wobei man halt, wenn man Borderlands die Reihe sehr gut kennt, auch immer ziemlich gut weiß, was natürlich die richtigen Antworten sind,
ja, aber gerade dann die nicht falschen ganz so zu aufzufallen.
Nehmen, auf jeden Fall. Also klar, aber sonst wählst du ja im Zweifel die richtigen, weil du es nicht genau weißt. Deswegen ist da wieder so dieses typische, wenn du dann doch den Vorgänger kennst, dann ist es natürlich immer nochmal so ein extra Leckerbissen auf jeden Fall. Mhm. Das hat da auch super funktioniert. Also da wird ja zum Beispiel auch Bud Stallion vorgeführt, das bunte Pony von Handsome Jack, wo es auch eine Statue gibt. Und das sind so Anspielungen, die kennst du natürlich einfach, wenn du das Hauptspiel kennst.
Aber
die sind auch so witzig.
Die sind auch so witzig. Ich habe dann aber auch wirklich selber mich dabei ertappt, als sie dann vor diesem Stuhl stehen, da habe ich dann irgendwie ausgewählt, das ist der legendäre Stuhl von Handsome Jack, auf dem irgendwie alle wichtigen Entscheidungen getroffen wurden. Und ich habe mich so, hä? Und dann kommt halt der Wächter wieder und sagt, hey, ich war nur gerade auf dem Klo, was ist hier los? Und setzt sich halt auf diesen Hocker. Und in dem Moment war sie natürlich komplett entlarvt von dieser Reisegruppe. Vielleicht kannst du mir aber erklären, das wusste ich nämlich überhaupt nicht mehr. Ich habe dann bei der Flucht auf das Pferd geschossen mit einer echten Knarre und dann hat es angefangen zu bluten.
Das ist gut, dass du fragst, weil ich wollte dich nämlich genau fragen, wie du dich da entschieden hast, weil da ja dann doch irgendwie noch was bei rauskam. Also bei dir fing das einfach nur an zu bluten. Dann nehme ich wahrscheinlich an, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich erinnere mich auch nicht mehr 100% an die Story bei Borderlands, aber ob das dann vielleicht das echte war?
Ja, aber das war ja eine Statue. Also ich kann mich aber auch nicht an das Bud-Stallion erinnern, was war denn das?
Das kam halt sehr stark vor in dem Tiny Tina DLC zu Borderlands 2, der tatsächlich eine sehr, sehr gute Geschichte hatte, aber um die ganzen kleinen Details dazu erinnere ich mich halt nicht mehr genau, deswegen will ich jetzt auch nichts Falsches erzählen. Okay. Müsste ich mir auch nochmal genau durchlesen.
Ergänzt es doch mal in den Kommentaren, ob es da irgendeinen Hinweis in den Vorgängerspielen gab, warum da die Statue von diesem Pferd steht und ich anscheinend jetzt das echte Pferd irgendwie getroffen habe. Das
sah aber definitiv nicht so aus. Mache ich auf jeden Fall. Ich gucke da nochmal nachher und schreibe das dann drunter.
Bist du denn in das Bild gesprungen?
Ich bin nämlich tatsächlich in das Bild gesprungen. Und da eröffnet sich einem nämlich was, wo ich mich dann gefragt habe, so ist das nicht wichtig für die Geschichte und warum hat man das jetzt vielleicht nicht, wenn man das andere macht? Deswegen finde ich das so sehr interessant, denn sie springt an das Bild und reißt es irgendwie runter und dann wird sie ja auch irgendwie schon gepackt und dass sie da halt irgendwie weg muss. Aber du siehst halt noch so in deinen letzten Augenwinkel irgendwie, wenn du da hinguckst in die Richtung, dass du dort eine Schatzkarte für eine Vault findest drunter. Mm. Und das wird sicherlich noch irgendwie wichtig sein. Allerdings muss man dazu sagen, es gab halt am Ende halt keinerlei. Ah, doch, gab's, oder? Gab's eine. Jetzt bin ich selber total verwirrt. Siehst du, das kommt davon, wenn wir abends podcasten und nicht morgens. Gab's am Ende bei den Entscheidungen den Hinweis, ob du die Karte, also ob du das Bild oder das Pferd angeschossen hast? War das bei den Entscheidungen? Ja, war dabei? Okay. Mhm.
Das war auf jeden Fall eine der großen Entscheidungen. Ja.
Dann wird es noch einen signifikanten Punkt haben, denke ich. Also ich habe auf jeden Fall hinter dem Bild eine Schatzkarte für eine Vault gefunden.
Interessant. Ich meine, gut, das können sie irgendwie anders wieder auch reinfummeln, aber das ist ein entscheidender Hinweis, der mir fehlt.
Weiß man nicht, aber wenn die doch auf einer Suche nach einer Vault sind, dann könnte das ja vielleicht trotzdem irgendwas bedeuten. Man weiß es nicht so genau.
Auf jeden Fall schafft sie es mit der Reisegruppe nicht, in dieses Büro zu kommen, weil dann eben im letzten Moment die Sicherheitsvorkehrungen auch getroffen werden. Und dann eben so eine Schranke dann zugeht. Und Handsome Jack schaltet sich dann im wahrsten Sinne des Wortes wieder dazwischen und verrät, wie auch am Anfang der Episode, dann Reese, dass A eben, hat er ihm verraten, dass dieses letzte Vault, nee, was ist denn das, was die, das letzte Stück von Gortys in seinem Büro liegt. Und dann verrät er ihm noch, ja, ich habe so eine Notfalltür für Idioten, die mich nerven. Die ich quasi, wenn die in meinem Büro waren und die fand ich blöd, dann habe ich sie halt einfach in die Falltür geschmissen und dann sind die da gestorben. Also von da könntest du von unten wieder rein, da ist keine Sicherheitsvorkehrung drin. Die treffen sich, der Eingang ist dann eben übers Gefängnis, da treffen sie sich dann alle, lassen sich eben absichtlich gefangen nehmen, deswegen ballert Fiona ja dann auch auf das Pferd, um sich gefangen nehmen zu lassen. Oder macht das Bild kaputt. Und das ist dann eigentlich so die einzige große Action-Sequenz neben dieser Ballerei, dass man ja da versucht, quasi so actionmäßig da hochzuklettern. Habe ich zumindest erwartet, war aber dann ja auch relativ simpel. Also
ja, so actionlastig fand ich das gar nicht. So also ich meine, du hast ja auch
so richtig Entscheidungen oder Action gab es in dieser Episode gar keine
große. Du hast halt ja nicht mehr gemacht, außer dass du von unten halt gesehen hast, oh scheiße, das ist halt schon saugefährlich. und da werde ich schön zerhackt, wenn Fiona unten nicht den Hebel festhält, damit das Ding nicht wieder losgeht. Aber hey, also es war halt eigentlich eine relativ vergleichsweise zu dem Rest des Spiels relativ langweilige Szene, fand ich.
Ja, schon. Aber ich fand das, was dann oben im Büro passiert ist, fand ich sehr, sehr interessant. Und da auf müssen wir jetzt auch ausführlich drüber reden. Da haben wir uns nämlich absichtlich für die Hörer unterschiedlich entschieden. also man ist dann in dem Büro alleine als Reese. Der Handsome Jack versucht uns dann eben auch zu überreden. Wir finden dieses Teil für Gortys. Das ist einfach so ein kleines, ich habe jetzt gedacht, da kommt jetzt Mords, die, was weiß ich, ein Mega-Teil irgendwie, so einfach nur so ein kleines Kästchen, was wir halt quasi so bei dieser Schauwand finden in dem Büro. Und dann wird's aber super interessant. Wir sind dann gerade wieder auf dem Weg zurück und dann sagt Handsome Jack so, ich verrate dir was, hier ist dieser Schreibtisch, hier ist dieser Stuhl, von dem aus ich quasi das Universum regiere. Und wenn du möchtest, ich biete dir an, ich habe dich quasi ausgesucht, mein Nachfolger zu werden. Also ich habe mich ja nicht umsonst quasi in diese virtuelle KI pflanzen lassen, sondern ich war auf der Suche nach einem würdigen Nachfolger oder irgendwie so ein Zeug labert er dann halt dahin. Und bietet Reese dann eben an, zu sagen, hier, lock dich quasi in meinen Schreibtisch, dann überspiele ich mich in das System, wenn ich es richtig verstanden habe. Und hab dann wieder Vollzugriff und ich ernenne dich dann zum Präsidenten von Hyperion und ab dem Moment hast du die absolute Macht. Habe ich es richtig zusammengefasst? So
du hast es richtig zusammengefasst und ich muss dazu sagen, ich finde, diese ganzen Entscheidungen, die sich um Jack drehen, sind echt mit die schwierigsten im ganzen Spiel. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging.
Ja, eigentlich schon. Also bis jetzt fiel es mir relativ einfach, weil ich einfach immer gesagt habe, du bist ein blödes Arsch und ich mich meistens irgendwie gegen ihn entschieden habe. Und meistens so Fiona dann eher zugestimmt habe. Aber in dem Moment habe ich gedacht, nee, also wir sind in so einer brenzligen Situation. Wie soll ich wieder aus diesem Büro rauskommen, wenn der Schutzanzug nicht mehr funktioniert? Also diese Vasquez-Uniform ging nicht mehr. Der Stimmenmodulator war auch kaputt und so weiter. B, Fiona ist gefangen unten. Die kommt da auch nicht mehr so leicht raus. Die hat außerdem dieses Pferd erschossen. Was bleibt mir denn jetzt anderes übrig? Wie sollen wir von hier runterkommen? Ist doch eigentlich das Beste. Ich werde jetzt Präsident von Hyperion und dann kann ich machen und tun und lassen, was ich will. Und habe dann auch eine Chance quasi, es besser zu machen als Handsome Jack. Und quasi meine Freunde damit zu retten. Und für mich war das irgendwie logisch, dieses Angebot anzunehmen, auch wenn ich Jack nicht traue und da bestimmt irgendwie ein perfider Plan dahinter steht, aber in dem Moment war das für mich die schlüssigste, die einleuchtendste Argumentation zu sagen, anders werden wir, glaube ich, im Knast landen.
Ich finde es total faszinierend, wie du auch nachgedacht hast und argumentierst, weil bei mir war es wirklich einfach bei allem das komplette Gegenteil. Also du hast natürlich sehr stark in die Richtung deiner Freunde gedacht, wie hilfst du ihnen da raus, aber auch irgendwie so ein bisschen dann Jack doch vertrauen müssen, weil es halt einfach auch nicht anders geht. Und bei mir war es das ganze Spiel halt eigentlich genau andersrum. Ich habe das ganze Spiel lang immer irgendwie verheimlicht, außer Vaughn, meinem besten Freund gegenüber, aber Fiona und Sascha gegenüber eigentlich immer irgendwie verheimlicht, dass Handsome Jack so irgendwie in meinem Kopf rumspukt und immer irgendwie, auch wenn ich ihn vielleicht mal in einer einzelnen Sequenz mal so ein bisschen angekackt habe und gesagt habe, so ist irgendwie uncool, aber eigentlich habe ich immer irgendwie versucht, ihm zu vertrauen, weil ich auch gedacht habe, das ist so der interessantere Plot. Ich will eigentlich gerne wissen, was will er eigentlich und wo will er eigentlich hin und was will er von mir, von Reese. Deswegen habe ich mich bisher eigentlich immer genau dafür entschieden. Und dann kam eben genau in Episode 4 am Ende jetzt diese Sequenz, wo man sich entscheiden kann. Und ich habe halt echt kurz hin und her überlegt und für mich dann diese Entscheidung getroffen, weil er sagt ja auch, hey, Reese, das ist ja eigentlich das, was du immer wolltest. Du wolltest ja der Präsident von Hyperion sein. Und das ist doch jetzt genau die Chance, die ich dir gebe, die Chance deines Lebens. Und genau in dem Moment stand ich eigentlich da. Und als ich dann endlich wusste, was er von mir will, was ich ja vorher, die ganzen Sequenzen vorher nie wirklich mitbekommen habe oder mir zumindest nur denken konnte, da habe ich dann wirklich gesagt, weißt du was? Nee, das mache ich nicht mit so. Also ich mache deinen Scheiß nicht mit, den du von mir willst. Ich lasse mich da irgendwie nicht von dir unterdrücken, weil das kann, egal wie das ausgeht, kann nicht gut ausgehen. Mhm. Und außerdem hat mir Hyperion so viel Negatives angetan in letzter Zeit. Hast ja auch immer wieder mitgekriegt. Ich meine, hey, Yvette hat uns irgendwie verraten, eben, ja. Dies und das ist passiert. Da habe ich mir gedacht, so, nee, das kannst du nicht machen. Bleib dir selbst treu. Also ich habe gar nicht in die Richtung gedacht, irgendwie, was mache ich mit Fiona und was mache ich mit Sascha, sondern es war irgendwie schon so weg in meinem Kopf. Da habe ich mir wahrscheinlich einfach gedacht, das wird sich schon irgendwie lösen. Aber in dem Moment habe ich wirklich nur gedacht, was ist jetzt das Beste für Reese? Und meiner Meinung nach ist das Beste für Reese, das eben nicht anzunehmen. Nicht in dieser Berufs-Corporate-Welt mit Anzugträgern und irgendwelchen Idioten rumzulaufen, das passt irgendwie nicht zu ihm. Und ja, dann war für mich eigentlich die Entscheidung klar.
Ja, aber sehr interessant, aber sehr, genau andersrum. Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube auch, dass ich das Spiel da falsch gelesen habe oder beziehungsweise schon zu weit gedacht habe, so im Sinne von, wie sollen wir denn sonst da rauskommen? Ich glaube, das Spiel hat es schon so gemeint, wie du gesagt hast. So man gibt quasi die Mission, die aktuelle, auf und geht den egoistischen Weg. Also ich glaube schon, dass das von Telltale so gedacht ist. Auch wenn ich es jetzt vielleicht anders interpretiert habe. Ich fand es jetzt aber trotzdem interessant, diesen Weg zu gehen. Weil ich dachte, okay, ich bin sehr gespannt, wie sie das jetzt in Episode 5 auflösen. Ich war dann auch ein bisschen überrascht, dass Fiona und Sascha dann so, nee, nicht Sascha, also Fiona hat dann ja auch so ein Gesicht verzogen, so, what? Was ist jetzt mit Reese los? Da wusste ich dann in dem Moment schon so, okay, es wird wahrscheinlich in eine andere Richtung gehen, als ich jetzt erwartet hätte. Aber dennoch denke ich, dass der Charakter von Reese ein guter Präsident wäre für diesen Saftladen, um da quasi was anderes zu machen daraus.
Ich bin mir nicht so sicher. Also ich glaube, er wäre ein gutherziger Typ, aber ich glaube, er wäre viel zu verplant, um so eine Firma wirklich
im Endeffekt wäre er, glaube ich, nur eine Sockenpuppe von Handsome Jack. Also er braucht halt einfach nur quasi das Fleisch als Präsidenten, weil er als Virtueller nicht wirklich regieren kann. Und ich glaube, dass es einfach eine Galionsfigur sein soll.
Ich glaube, da wird es bei dir auch drauf hinauslaufen. Ja. Aber schauen wir mal. Also ich meine, irgendwie rauskommen, weil du gerade sagst, mal sehen, wie sie rauskommen, müssen sie ja. Weil es gibt ja immer noch diese ganze Rahmenhandlung, dass die beiden immer noch mit ihrem Entführer unterwegs sind, ne? Genau, den sie die Geschichte erzählen. Und da muss es ja jetzt in der nächsten Episode einfach hingehen.
Das war auch eine sehr lustige Sequenz, wo sie am Anfang mit dem Entführer rumlaufen und Reese dann die tolle Idee hat zu flüchten. Und wie so ein aufgestochenes Huhn, was von der Tarantel gestochen wurde, irgendwie rumrennt und Fiona nur ganz relaxed irgendwie so die Augen verdreht. und der Entführer selber auch einfach nur am Ende dann wieder das Klebeband hochhält, um sie wieder zu fesseln. Ich habe so gelacht. Das war ja echt großartig. Herrlich. Und auch eine der witzigsten Szenen, als der Vault Hunter, der begleitet uns ja auf diesem Raumschiff, und an einer Stelle fragt er dann auch den, während der Vorbereitung fragt er doch Reese so, hey, eine Frage, die ich schon immer hatte mit deinem mechanischen rechten Arm, wenn du dich selber, also du weißt schon, was ich meine, wenn du dich selber beglückst, nimmst du dann die Roboterhand oder die linke?
Seriously, die Frage hatte ich gar nicht. Wo kam denn das?
Die kam bei dir gar nicht. Ich habe so gelacht. Leider wird sie nicht beantwortet von Reese. Das hätte mich nämlich jetzt persönlich auch interessiert.
An welcher Stelle kam denn das bei dir? Als sie in dem Raumschiff sitzen und nach Helios fliegen, oder?
Das ist noch, als sie kurz bevor er von Handsome Jack gesagt bekommt, dass das Teil für Gortys im Büro liegt. Da kommt dieser Goon rein und dann kann man so ein bisschen mit dem rumshakern und dann sagt er das eben so als
Ach, das ist ja herrlich. Nee, da habe ich wahrscheinlich irgendwas aus Zufall vorher, kurz vorher was anderes ausgewählt. Gott, das kam lustig. Bei mir gar nicht. Ja. Großartig. Ja, es ist einfach herrlich. Also ich bin nach wie vor begeistert, so wie ich eben am Anfang gesagt habe, als ich beim Durchspielen war, habe ich es gar nicht so wahrgenommen, wie gut ich es dann eigentlich fand. Aber jetzt, als ich mir nochmal wirklich Gedanken auch für den Podcast gemacht habe, so was ist denn eigentlich nochmal alles passiert, ist mir halt wieder aufgefallen, wie viele unglaublich gute Szenen es einfach wieder gab. Ja. Und ich habe die sehr, sehr große Hoffnung, dass Episode 5 das nochmal toppen wird.
Also ich war bis jetzt bei keinem Telltale-Spiel so zuversichtlich vor der letzten Episode, dass da was Gutes bei rumkommt und dass es einen guten Abschluss findet. Gerade weil die Erzählform hier halt auch so diese Zeitsprünge hat, werden sie das, glaube ich, wunderbar hinkriegen. Und in der Qualität, in der sie jetzt die ersten vier Episoden erzählt haben, wir haben noch diesen großen Überraschungsmoment, wer der Entführer ist. Das wird noch eine riesige Rolle spielen. Irgendwas mit Gortys wird, glaube ich, auch noch passieren. Weil das einfach so aufgebaut wurde. Und ich hätte ja auch so ein bisschen erwartet, als wir dann da in dem Büro von Handsome Jack waren, dass Jack das, was quasi innerhalb von Reese im Kopf irgendwie eingebaut wurde oder so, dass das vielleicht der Vault-Schlüssel oder sowas ist. Ja, also dass wir quasi die ganze Zeit schon den Vault-Schlüssel irgendwie bei uns haben.
Aber vielleicht ist es das ja, das wissen wir ja noch nicht.
Ja, weil Yvette ja auch dauernd sagt, dass sie Reese wollte wegen dem, was in ihrem Kopf drin ist. Also Yvette weiß, glaube ich, auch von Handsome Jack Bescheid, dass der irgendwie mit Reese da zusammenhängt. Also, und das wurde jetzt ja quasi auch veröffentlicht. Also diese ganze Handsome Jack Geschichte, die wird jetzt uns tierisch um die Ohren fliegen, glaube ich, noch in Episode 5. Mhm. Also da gibt's noch einige Sachen, die irgendwie aufgedeckt werden müssen.
Ja, es gibt und garantiert auch, wie gesagt, noch ein Happy End mit Athena. Oh ja, stimmt, Athena, ja.
Da muss noch ein Happy End kommen, ja.
Und wie wir uns Valerie wieder vom Hals halten, ja. Ne? Die will ja auch noch Kohle von
und
uns.
Und Reese irgendwie. Und Sascha, da ist auch noch ein bisschen was offen. Zumindest bei mir.
Uiuiui, ob das alles in eine Episode passt, wird, glaube ich, nicht so einfach, ne?
Wir werden es erfahren, ja.
Ich muss echt sagen, jetzt so im Fazit von Episode 1 bis 4 bin ich wirklich sehr, sehr begeistert und rein im Vergleich, ohne jetzt wirklich konkret Tales from the Borderlands mit anderen Telltale-Spielen vergleichen zu wollen, aber bei anderen Titeln muss ich echt sagen, da hatte ich immer mal zwischendurch eine Episode, wo ich sage, die war halt eben nicht so stark. Und bei Tales from the Borderlands war wirklich das Niveau konstant gehalten oder eigentlich eher sogar getoppt.
Es wurde immer besser, fand ich auch.
Ja.
Also ich habe jetzt auch öfter gelesen, dass viele diese Episode 4 für das Beste halten, was Telltale bis jetzt gemacht hat. Und da würde ich auch fast zustimmen, absolut. Ja.
Wieso nur fast?
Nö, weil da müsste man jetzt nochmal im Konkreten alle einzelnen Episoden durchgehen. Das verwäscht ja dann auch immer so die Erinnerung, wenn man es jetzt wirklich auf einzelne Episoden runterbricht. Jetzt gerade würde ich das auch unterschreiben, aber so als Gesamtserie muss es jetzt ja erstmal zum Abschluss kommen, um das
auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da werden wir dann im nächsten Podcast drüber sprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Auch alles nochmal so Revue passieren zu lassen.
Und dann podcasten wir wieder morgens ohne gärenden Obstjoghurt. Trink mal einen ordentlichen Gin dazu und dann passt es.
Sehr gut. Klingt nach einem Plan.
Ja. Dann liebe Grüße nach Berlin.
Ja, sehr gerne. Liebe Grüße nach ins Internet. Ich weiß gar nicht, wo du wohnst.
Ach komm, Freiburg natürlich.
Freiburg.
Ja.
Freiburg. Viele Grüße nach Freiburg.
Und ich google jetzt mal nach mechanischen Armen, ob da irgendwo eine Antwort zu finden ist. Auf Wiedersehen.
Tschüss.